so aufgepasst, unsere Experten der Regierung sprechen, dass die Wirtschaft so schlecht ist. Es war geplant.
Ui, wo hast du das denn gehört?
Doch, Robot.
Selbst?
Selbst, höchstpersönlich. Guten Morgen, 7:01 ist der Daniel.
Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
Ich fange erstmal an mit dem Datum, weil das wird jetzt ganz schnell ganz viel. Erst einmal der 17. April 2024. Und dann kommen wir mal zu diesen Vorgängen. Und sich langsam fragt, was alles ist eigentlich noch erlaubt für die, die im Auftrag der Menschen ja für das Wohl des Landes sorgen sollen. Und so steht also bei News und dazu gibt es auch ein Video, der exklusive Videobeweis: Habeck gesteht, dass Wirtschaftskrise geplant war. Ja, wir hatten auch schon drüber gesprochen, gab ja schon im Mainstream Interviews, wo es ganz offiziell hieß, dass die energieintensive Wirtschaft geplant abwandern sollte aus Deutschland. Und jetzt gibt es ein Video von Robert Habeck. 2023 war ein ganz, ganz schlechtes Jahr und das war im Grunde so geplant. Das klingt sehr grausam, aber das ist nicht aus Versehen passiert. Das sagt der Robeck da ins Mikrofon und er sieht wieder so aus, als ob er gleich weinen muss. Aber jetzt wird langsam klar mit der Fülle dieser Informationen, das ist also alles kein Zufall, sondern geplant gewesen.
Passend dazu auch ein Streich von Robert. Bei Bild.de gefunden, brisante Fakten ein Jahr nach dem AKW aus. Wohlstandsverlust in Milliardenhöhe. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Wir bekommen es alle gerade zu spüren.
Dann sind wir bei der 360-Grad-Expertin. Baerbock will Gegenangriff auf Iran stoppen und dafür reist sie nach Israel. Ich finde das total spannend, dass deutsche hochqualifizierte Politiker jetzt überall ins Ausland reisen, um dort entweder anzusagen oder zumindest vorzuschlagen, was dort zu machen wäre. Ja, mal unabhängig davon, was dieser Konflikt nun genau bedeutet. Aber mit der 360-Grad-Expertin, das ist ja nun schon mal das eine zu diesem Thema. Aber wir haben gleich auch noch einen anderen Vorgang. Die Umweltministerin ist nämlich gleichzeitig mit China zugange. Dort will sie die Politik zum Plastiksparen überreden.
Ja, also eine echte. Ach, ich dachte, mit dieser Plastiksteuer hat es bei uns ja gerade nicht funktioniert, was zu Strafsteuern führen kann. Mhm. Aber dafür bemüht man sich direkt Einfluss zu nehmen auf Punkte, wo man keinen Einfluss nehmen kann. Ah ja, verstehe. Gut, also es ist einfach nur mal für mich so.
Also Deutschland, was jetzt wirtschaftlich da niederliegt, reist in tatsächliche Weltwirtschaftsmächte, um dort anzusagen,
was mit dem Plastik geht und was nicht. Ja, dann komme ich doch nochmal zu Bild.de. Kritik an Biden. Hat der Iran seine Angst vor den USA verloren? Die USA warnen Israel vor einem Gegenangriff auf den Iran. Welche Strategie verfolgt Präsident Biden, um eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern?
Ach, da sieht jetzt nicht jeder durch, was da wirklich los ist. Ich meine, wenn solche
sollen wir ja auch nicht
weltkriegsproblematischen Zustände jetzt da aufgefahren werden, da haben wir schon gesehen, amerikanische Politiker tanzen da gerade so ein bisschen. Ja, zu anderen Themen wird ja dann, wie nennt man das so, schuldbewusst in die Kamera gemundwinkelt und so weiter. Und bei Biden weißt du ja nie, wer ihm gerade sagt, was er machen soll, denn dafür ist er ja da und wer das eigentlich steuert im Hintergrund, da gehen die Meinungen nicht wirklich auseinander, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Hier haben wir einen sehr interessanten Vorgang, der nochmal bei Habeck ansetzt. Die Grünen fallen auf schlechtesten Wert seit 2018. Das muss diese Superpolitik sein, die uns alle rettet und auch unsere Wirtschaft erfolgreich neu strukturiert.
Ja, ich bleibe ein bisschen beim Wetter und was so draußen passiert. Der Status schreibt: Staatsfunk über Natur schockiert. Obstbäume blühen schon im Frühling. Alle Jahre wieder dasselbe Schauspiel. Wenn es bereits im Frühling warm ist, wittert der politmediale Komplex das Höllenfeuer der Klimaapokalypse hinter jeder Ecke. Da wird dann schon mal wenige Tage von einer Kaltfront und dann wieder von einem Hitzerekord gewarnt. Es geht immer hin und her.
Hauptsache
Panik. Jetzt ganz außergewöhnlich früh blühen also unsere Obstbäume. Und ich frage mich an dieser Stelle nur, ob der Bürger für blöd verkauft werden soll. Rhetorische Frage.
Ja, ich schließe mich da mal an diesen Gedanken mit einem ganz anderen Thema, nämlich Multipolar, das Magazin, du weißt schon, was ja auch im Mainstream jetzt so eingeordnet wurde politisch, dass der einfache Bürger, der mit so bestimmten Richtungen nichts zu tun haben will, da besser nicht hinguckt. Und von genau diesem Polar gibt es einen Artikel zum Thema Maidan. Du weißt schon, dort, wo dann plötzlich ganz viele Leute unterwegs waren, die Revolution gespielt haben. Es gab dann Scharfschützen, es wurde also geschossen damals. Du weißt schon, amerikanische Politiker hatten dort Brötchen verteilt. Victoria Nuland spielte da eine relevante Rolle. Einen wichtigen Punkt hat jetzt nicht jeder im Inland hier auf dem Schirm, nämlich damals, und das ist erwiesen, wurde von Scharfschützen auf die Teilnehmer draußen auf dem Platz geschossen. Aber woher? Nämlich aus dem Hotelzimmer vom ZDF. Ja, hey. Kurz setzen lassen. Und bis heute will man dazu, ja, aus diesen Kreisen offensichtlich nicht allzu viel dazu sagen. Ist ja auch nicht notwendig, weil man hat in den Nachrichten kaum Zeit dafür, weil das Klima so schlimm ist.
Frankfurter Allgemeine. Kritik an der Bundesregierung ist erlaubt.
Juhu!
Ja, der Julian Reichelt hat es, naja, soll ich sagen, durchgeboxt. Vielleicht ist er auch einfach nur das richtige Gesicht für diesen Kampf an der Stelle. Auf jeden Fall heißt es hier, dass die Meinungsfreiheit sein darf und dass das Urteil, also der Herr Reichelt wurde ja aufgrund seiner Aussagen, die er getätigt hat, in eine Ecke gestellt und da hat er sich jetzt rausgekämpft und ganz schlicht reicht mir der Satz, Meinungsfreiheit ist noch erlaubt. Mal gucken, wie lange.
Aha, also das, was selbstverständlich sein sollte, das
muss man sich jetzt erkämpfen.
Ist sozusagen unter Umständen möglich.
Hey, ich wollte einfach eine positive Nachricht bringen, lieber Daniel.
Ja, hast du doch auch gemacht. Kannst du vielleicht noch einen nachlegen?
Na, eine Nachricht habe ich noch gefunden, unter anderem bei reitschuster.de, weil kein Personal mehr da war. Rettungskräfte müssen in Altenheimen anrücken. Letzte Fachkraft rief in Berliner Einrichtung den Notdienst. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal den Menschen Danke sagen, die immer noch zur Stelle sind, die eben für andere da sind und die in diesem ganzen, na kann man fast sagen, Scherbenhaufen doch noch Rückgrat haben.
Und damit soll es für heute reichen von diesem Wahnsinn. Was machen wir jetzt?
Den nächsten Wahnsinn und dazu haben wir einen Gast eingeladen. Wir müssen ja auch den Fakten ins Auge sehen.
Man mag ja die Zeitungen gar nicht mehr aufschlagen heutzutage vor den vielen Erfolgsmeldungen. Jetzt sind es ja die kriminellen Pendler und Touristen, die dieses Land unsicher machen. Andere Gründe für diese Zustände, die wir gerade erleben, haben wir nicht. Aber wir haben Menschen, die kennen sich nicht nur aus mit diesen Umständen, sondern sie können da auch fachgerecht reagieren. Sicherheitsexperte nennt sich sowas. Das sind Leute, die wissen, wie Sicherheit funktioniert. Und einen davon haben wir heute in der Leitung. Schönen guten Morgen an den Dominik.
Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr beide.
Ja, ja. Guten Morgen auch von mir. Wir hatten dich ja vor einigen Wochen bei uns in der Leitung, da hast du uns über deine Afrika-Reisen und was so im Land passiert ist, berichtet. Heute bist du als Gast bei uns, weil auch du mit, naja, Erschrecken feststellst, wie sich die Sicherheitslage auch an Schulen und überhaupt im Volk gerade, sagen wir, negativ verändert.
Wie ist es denn so da draußen?
Ich befinde mich gerade, nein. Das ist dann wieder ARD-Reporter. Künstlich erstellt, nein. Wir haben leider haben wir wirklich Situation, eine Eskalationsspirale, die deutlich zu erkennen ist. Und ich kann das natürlich auch ganz gut festmachen, weil ich über zwei Jahrzehnte halt auch unterrichte. Und wir haben durch den, sag ich mal, Migrationszufluss, der war der stärkste spürbare, Zugang zu unserem Training. Und das war dann halt 2015, da kann ich mich noch gut daran erinnern, wo dann halt die ersten Geschichten, wir können uns auch noch an Silvester erinnern, ne, Domplatte.
Ja.
Und da war die Nachfrage nach den Frauensicherheitskursen extrem hoch. Wir haben uns überschlagen, also wir hätten da, glaube ich, 24/7 unterrichten können. Wir haben ja jetzt nicht nur, sag ich mal, durch den Migrationszufluss natürlich eine erhöhte Gewaltbereitschaft oder erhöhte Statistiken, sondern es kommt halt auch durch die gesellschaftliche Veränderung und den gesellschaftlichen Zerfall, sage ich mal, kann man das ja schon nennen. Haben wir halt auch in anderen Bereichen, wie Mobbing halt da an den Schulen und natürlich die Mischung natürlich, die ganze macht's noch, dort auch einen hohen Bedarf, also von Kleinstkindern an eigentlich bis ins hohe Alter. In allen Bereichen ist, sag ich mal, die Sicherheit immer mehr gefragt, beziehungsweise die Selbstverteidigung, und weil die Leute einfach unsicher sind, wie sie sich überhaupt noch verhalten sollen.
Dann fangen wir mal mit den einfachen Regeln an. Wir haben ja von der Politik, und zwar von ziemlich hoher Stelle, schon einen fachgerechten Hinweis bekommen. Der hing ja mit 2005, war das 5, mit Silvester, war das 2, welches Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Aber die Kölner Umstände hingen damit zusammen. Nämlich eine Armlänge Abstand. Zack, möchte man ja sagen, ist das Problem gelöst, oder?
Ja, das habe ich auch unterrichtet. Ich habe natürlich, nachdem ich dann ungefähr 3 Pfeilchen hatte, nacheinander gedacht, okay, wir müssen hier was überdenken. Vielleicht nehmen wir da noch mal ein bisschen was dazu. Also eine Armlänge, das ist ja, aber da sieht man natürlich wieder, das völlig entfremdete Aussagen. Die Leute haben wahrscheinlich noch nie im Bereich Sicherheit irgendwelche Erfahrungen gesammelt. Eine Armlänge bedeutet ja immer noch, dass ich in Distanznähe bin. Das heißt, eine Armlänge, ja, heißt wie ein guter Jab oder eine schöne Gerade. Und die sitzt dann halt auch.
Ja, also dementsprechend. Der Fachmann weiß ja auch, das nennt sich ja Reichweite, wie weit du mit deinem Arm kommst. Wenn du jetzt zum Beispiel nur 1,70 groß bist und dein Gegner 1,90 und das mit dem Arm ist einigermaßen proportional gelaufen, dann bedeutet deine Armlänge Abstand ja irgendwie zumindest doch, dass der Gegner in dein Gesicht trotzdem reinkommt. So, also das ist natürlich, wissen wir auch, totaler Blödsinn. Der Punkt ist nur, was hilft denn jetzt den Menschen, wenn es darum geht, Ärger in diesem Land, ja, wo man heutzutage nicht mehr weiß, ob man heil nach Hause kommt, diesem Ärger aus dem Weg zu gehen, ihn frühzeitig zu erkennen oder im Notfall eben kompetent reagieren zu können?
Ja, da kollidiert eine Sache, die muss ich gleich am Anfang aufgreifen, die du gesagt hast, wie kann ich solchen Sachen aus dem Weg gehen? Bin ich sehr sensibel, weil ich eigentlich das Land liebe, wo ich lebe, und ich finde nicht, dass ich in meinem Land, wo ich aufgewachsen bin, ich sage mal, Plätze meiden muss, ja, um deeskalierend leben zu dürfen oder deeskalierend zu sein, damit man nicht, also präventiv nicht in eine Situation kommt. Also das heißt, ich habe das ja ganz oft mitgekriegt, wenn Eltern dann auch zu ihren Kindern sagen oder Jugendlichen, ja, dann geht da nicht mehr hin, geh nicht mehr zum Bahnhof, geh nicht mehr auf den Platz oben, geh da nicht mal dahin. Ja, aber wo sollen sie denn noch hin? Ja, und die sind hilflos, die sind eigentlich alleingelassen mit der Situation, und ich finde das eigentlich sehr traurig, also diese Entwicklung, die hier stattfindet, dass Kinder sozusagen immer mehr Lebensraum oder auch Menschen allgemein ihren Lebensraum verlieren, weil sie sich der Situation anpassen müssen, um nicht in Gefahr zu kommen. Ich sage, wo fangen wir an, wo hören wir auf?
Ja, aber ich muss da als Frau auch gleich mal rein und sagen, ich habe dann auch an bestimmten Plätzen Angst und weiß ja auch, dass ich nicht die Kraft beispielsweise habe, um mich gegen irgendjemanden aufzulehnen und oder abzuhalten, und noch viel mehr, wenn es eine ganze Horde ist, die dann übergriffig wird. Also da ist wirklich schon jetzt die große Frage. Sicherlich ist es in Großstädten viel schlimmer als jetzt auf kleinen Örtchen, in kleinen Dörfern.
Ja, auf einem kleinen Örtchen. Hoffentlich sicher.
Ich weiß aber auch schon aus nächster Quelle, dass selbst auf dem Land jetzt an Bahnhöfen schon Dinge passieren, von denen hätte man vor 5 Jahren noch nicht vermutet, dass das mal so weit kommt. Also was ganz konkret rätst du jetzt dann auch dem schwächeren Geschlecht, wenn es dann überhaupt schwächer ist?
Ja, das ist ja auch eine Entwicklung. Also vorher hat man sie alle zentralisiert, in Gebieten gepackt, ne? Wir erinnern uns an Berlin oder an den Großstädten, da sieht man ja dann halt, dass über Generationen hinaus keine Integration stattgefunden hat oder konnte auch nicht, natürlich. Zentralisiert, das haben sie alle dezentralisiert, deswegen haben wir natürlich dann, mehr Migranten, sage ich mal, auf den Dörfern, deswegen auch die Verlagerung, ne, nach außen, ne, auch an die kleinen Bahnhöfe, weil die natürlich alle natürlich dann die Öffis nutzen, um natürlich dann halt in die Stadt zu kommen. In der Stadt ist ja immer das, wo sich alle treffen. Das kann man sich vorstellen, ja, wenn ein paar tausend, ja, Migranten in der Stadt sind, und meistens natürlich, weil die sich austauschen und eine Minderheit sind, stehen sie auch zusammen. So, und dann muss man sich das halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie das denn halt auch wirkt. für jemanden, der natürlich jetzt durch die Stadt spaziert oder zum Bahnhof geht oder ne, also man fühlt sich ja dann selbst als Minderheit, ne? Und das ist ja das, was natürlich so ein bisschen beängstigend ist halt, ne, dass man dann halt ja wenig Deutsch in Anführungsstrichen sieht. Das ist schon mal schlimm, ne? Merkt ihr das eigentlich, dass man selber schon sich selber bremst, weil man so offen spricht darüber, ja, weil man immer denkt, ja gut, das denken sie gleich hier auch, weil das ist ja wieder so ein richtig böser, rechter Typ.
Aber ja, das wird ja regelmäßig so geschürt. Aber wir haben ja jetzt die Auswertung im Öffentlich-Rechtlichen gefunden nach der Kriminalstatistik und da ist ja uns auch quasi völlig klar, welche Aufgabe dort läuft. Bleiben wir mal beim Thema, nämlich der tatsächlichen Selbstverteidigung oder des Selbstschutzes. Was wäre denn jetzt deine gute Ausgangsidee, um sozusagen für sich im Kopf zumindest soweit schon mal klar zu sein, zu wissen, wenn es irgendwie brenzlig wird, wie man an der Stelle am besten für sich reagiert?
Ja, das ist natürlich schwierig, das jetzt mal so ein paar Worte zu fassen, ne? Also grundsätzlich ist, sage ich auch, es gibt wahnsinnig tolle Angebote. Es gibt ja, also ich sage das jetzt ein bisschen überspitzen und auch ironisch, und so meine ich das auch, sarkastisch. So, es gibt dann so Wochenendkurse, wo Leute dann wahnsinnig viel Geld bezahlen und sagen so, dann kriegen sie einen Schulterklopfer und Zertifikat und sagen so, super, jetzt kannst du auf jeden Fall in jedes Kriegsgebiet ziehen, weil dich wird hier keiner mehr umhauen. Das ist aber falsch. Wir brauchen natürlich auch im Training immer eine gewisse Nachhaltigkeit. Und dann ist es natürlich unterschiedlich, wie natürlich Trainer arbeiten, um halt auch realistische Situationen, also Rollenspiele mit einzubauen ins Training, ja, die Alltagssituationen nachstellt, wo natürlich der Proband oder beziehungsweise mein Schüler natürlich auch ein Gefühl dafür bekommt, wenn verschiedene Situationen auftreten, ne? Das eingekesselt zu sein, das zu stoppen oder halt angerempelt zu werden oder angesprochen zu werden, etc. Das sind alles verschiedene Facetten im Training, die halt trainiert werden müssen. Und ich bin halt jemand, wir haben, wie gesagt, auch mal einen eigenen Verband gegründet gehabt und wir hatten auch dieses ganze Training abgespeckt, weil halt auch in Extremsituationen, ja, eigentlich bei Angst und Panik eigentlich wir auf das archivarische Gehirn umschalten und eigentlich dann nur noch die Flucht- und Schutzreflexe funktionieren. Und die nutzen wir aber. Das ist so, als wenn ich dir sage, Daniel, Vorsicht von oben. Ja, dann nimmst du automatisch die Hände über den Kopf und wir nutzen diese Bewegungen halt, bauen wir ein, schon in die Technik, ne, zu blocken, um es so einfach wie möglich zu machen. Und ich sage mal so, ich wiederhole das mal so ganz gerne, das was Schöne, was Bruce Lee mal gesagt hat, in den kennen ja noch die Älteren hoffentlich noch. Der hat immer gesagt, ich habe keine Angst vor dem Mann mit den 1000 Techniken, sondern denen, der eine Technik 1000 Mal trainiert hat. Und das ist so, ne? Man muss halt in diesen Extremsituationen gucken, was ist überhaupt noch abrufbar, wenn ich das nicht gewohnt bin. Ne? Manche Menschen, die sind schon paralysiert, wenn einer zu laut schreit, da stehen die schon steif in der Ecke. Und wie gesagt, das ist dann auch ein bisschen individuell, da muss man drauf eingehen. Und das liegt natürlich dann halt auch an den Trainern oder in der Schule, wo sie sind, wie detailliert sie dann natürlich in die Situation gehen und wie tief sie eigentlich auf die Alltagssituation eingehen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig und das trennt auch die Spreu vom Weizen, was das Training angeht.
Wenn wir einmal noch einen Blick in die Schulen wagen, wir haben ja leider nur ein kurzweiliges Format morgens immer, aber wagen wir einen Blick in die Schulen, wo du ja auch eben mit Trainingsprävention und eben Gesprächen bist. Wie hat sich denn die Kultur verändert tatsächlich in den letzten Jahren und wie nimmst du die Schüler wahr? Wie kommen sie auf dich jetzt zu? Saugen sie auch das Wissen auf, was du mitbringst und kann man gut mit den Schülern jetzt arbeiten?
Ja, da wir ja natürlich auch in der Schulentwicklung natürlich eine Rückentwicklung haben, was unser Bildungssystem angeht oder halt auch in den Schulen allgemein, ist es sehr schwierig, weil man natürlich dort auch, ja, das Wort Inklusion, das dürfte jedem bekannt sein, das ging ja irgendwie auch ganz derbe in die Hose und natürlich haben wir auch immer, also Sprachbarriere oft und natürlich dann halt auch die kulturelle Vielfalt, die natürlich da mit einspielt, ne, wie manche mit Situationen umgehen, wie sie geprägt sind. Die Deeskalation ist ja in vielen Kulturen ja nicht das, was gelehrt wird, ja, sondern da besteht ja jeder auf sein Recht. Und das spiegelt sich auch wieder. Ne? Wir haben natürlich auch Klassengrößen, die nicht mehr handelbar sind. Wir haben teilweise Klassen mit 35 bis 40 Schülern, teilweise mit 70% Migrationshintergrund. Die Lehrer sind völlig überfordert. Und diese ganze Entwicklung die ist real, die ist wahr. Ich habe über 300 Seminare an Schulen gegeben, und zwar vorwiegend an Brennpunktschulen. Desolate Zustände. Ja, also ich möchte jetzt hier auch nicht den ganzen Jargon wiedergeben, der dort ja eigentlich Alltagsgespräch ist. Da gibt es keine vernünftige Kommunikation mehr. Man sieht nur noch, wie gesagt, desillusionierte Lehrer dort rumlaufen, die natürlich halt auch keine Energie und keine Motivation mehr haben. Ja, sondern die, glaube ich, die machen einfach nur noch dann ihre Stunden und sind froh, wenn sie wieder zu Hause sind. Und das ist die Wahrheit. Ja, und ich werde ja nicht umsonst gerufen, weil sie nicht mehr Herr der Lage sind und versuchen natürlich dann halt im sozialen Geflechter irgendwo eine Struktur reinzukriegen, wo ein Miteinander halt möglich ist.
Na gut, dann sind wir ja mal gespannt, wie dieser Prozess weitergeht, auch in Bezug darauf, dass die Eltern sich natürlich Gedanken machen, wenn ihr Kind in der Schule ist und sie es nicht beschützen können, wer es dann macht, wenn dieser Schutz notwendig ist. Wir danken erstmal für diesen Einblick und auch für die Information, dass es also kein Einzelvorgang ist, wenn man sich für solche Situationen wappnen will, dass man einfach mal als Gedanken gereicht bekommt, ja, du musst laut genug rufen, halt, stopp. Das funktioniert so eben nicht. Es gehört wesentlich mehr dazu. Deswegen also, wer sich mit den Gedanken auseinandersetzen möchte, sollte sich frühzeitig, wie soll ich sagen, mit komplexeren Umständen vertraut machen, um dieses Thema wirklich kompetent anzugehen. An dich sagen wir für heute erstmal Dankeschön für deinen Einblick als Fachkundiger in dieses Thema, in dem du ja sozusagen auch zwangsläufig dann jeden Tag zu Hause bist. Ja, und dann Sam sage ich, ja, be water, my friend, dann mach doch mal einen Bauchklatscher vom Dreier, ne?
Ja.
Ja, danke, dass ich da sein durfte, auf jeden Fall. Freut mich immer wieder, und wie gesagt, ich halte trotzdem daran fest, dass ich Licht am Ende des Tunnels sehe.
Schöne Worte, danke, Dominik.
Ja, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, ne?
Heute gibt's an euch von uns den Aufruf, die Kommentarspalten mit lauter schönen, fröhlichen, positiven Nachrichten zu füllen, was euch so über den Weg gelaufen ist, was ihr an Neuigkeiten wisst, alles das, was ein Lächeln ins Gesicht zaubert, das schickt uns einfach in die Kommentarspalten.
Weil das würde ich dann gerne mit in eine folgende Sendung nehmen, damit wir diese Energie verteilen, denn darauf kommt es tatsächlich an.
Vielleicht schickt doch jemand einen virtuellen Schokoladenkuchen.
Oh ja, das hättest du wohl gerne. Ich schicke jetzt ein Lächeln in die Runde.
Bis morgen.
Tschüss. Tschüss.